lese uns den Predigttext aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Der Text ist überschrieben mit die Entlastung der Apostel, die Wahl von 7 Mitarbeitern. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich, allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus.
Wir sind im zweiten Teil unserer Themenreihe im Frühjahr Gemeinde mit Mission, die ihren Herzschlag kennt, die auch ihren Auftrag kennt in dieser Welt. Und wir wollen anhand einzelner Texte aus der Apostelgeschichte, die eigentlich besser heißen sollte, die Geschichte des Heiligen Geistes, wie er Kirche und Gemeinde in dieser Welt baut, schauen, was wir von den ersten Christen lernen können. Und heute geht es um das zweite Thema, wie wir dienen und leiten können unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und wir möchten uns ausrichten an dem Wort, was Marc gerade schon in der Schriftlesung verlesen hat. Ein Bericht aus dem ersten Jahr der Gemeinde, so knapp etwa ein Jahr nach der Kreuzigung, Sterben und Auferweckung von Jesus, wo es aufgrund des Wachstums, was Gott geschenkt hat, total schön, hat Gott initiiert alles, trotzdem zu einer Krise auch innerhalb der Gemeinde kommt, was wir daraus lernen können. 3 Punkte möchte ich teilen, die mir in dieser Beschäftigung neu wichtig geworden sind. Ein erster ist, dass wir Herausforderungen, die Gott uns schenkt in Gemeinde, dadurch, dass Menschen zur Gemeinde hinzukommen, dass wir sie annehmen und auch dann konstruktiv gestalten. Das zweite ist, dass wir fokussiert leben, leiten und auch dienen. Und 3 Kriterien für Mitarbeit in der Gemeinde: Hingabe, Charakter und Kompetenz. Ein erstes also: Herausforderungen annehmen und gestalten. Wie ist das eigentlich, wenn die Gemeinde Jesu, die Familia Dei, die Familie Gottes, wächst? Das wünschen sich ja ganz viele Menschen, dass Kirche und Gemeinde wieder wächst. Und zugleich werden wir jetzt noch sehen, dass neben dem Schönen, was Gott dort initiiert, wo er Menschen in sein Reich ruft und dann auch Teil der Gemeinde werden, dass das zugleich immer auch eine Herausforderung ist für die Gemeinschaften, in denen das passiert. Und wir lesen davon im ersten Vers: Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Super! Und dann heißt es: Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen in der Gemeinde laut, wörtlich Murren. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten, kommen wir gleich noch drauf, die sogenannten Hellenisten, war eine Gruppe in der Gemeinde. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden. Und sie beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Die gab es auch in der Gemeinde, die in Palästina dort geboren wurden, die sogenannten Hebräer. Wie war das also denn in dieser Zeit? Manchmal wird ja auch so die erste Gemeinde total glorifiziert, war alles toll, hatten alles miteinander. Ja, hatten die auch. Da war ein super Drive. Das Schönste war erstmal, die waren vom Heiligen Geist gepackt. Sie spürten, Gott weht in unser Leben. Wir dürfen Gott Vater nennen, das war eine Erfahrung, die sie vorher in dieser Tiefe nicht kannten. Sie spürten die befreiende Kraft von Jesus, dass ihre Herzen heil werden, dass ihre Portemonnaies bekehrt werden. Die teilten auf einmal vieles miteinander. Da war ein unheimlicher Drive und ein Wohlwollen beim Volk. Das lesen wir in dieser Zeit, die Gemeinde steht im hohen Ansehen der Gesellschaft. Wunderbar. Und zugleich gar nicht davon zu trennen, gibt es neben dem Schönen, gibt es auch das Schwere, Herausfordernde. Nämlich, dass wir auch davon lesen, dass vor allem damals dann von Seiten des Tempels, wo ja die Gemeinde noch Teil dessen war, scharfe Kritik kommt von Seiten der Priesterschaft, der organisierten Religion, denen vor allem störte, dass sie Jesus Christus als den Sohn Gottes und auch als den Messias verkündeten. Da gab es also starke Angriffe von außen, sodass auch die Leiter der Gemeinde dann ins Gefängnis gesteckt wurden. Und dann lesen wir aber auch, nicht nur von außen gibt es Herausforderungen, sondern es geht dann auch in der Gemeinde los. Kapitel 5, Ananias und Sapphira, ein Ehepaar, die anfangen, die Apostel und auch andere Gemeindemitglieder zu belügen. Völlig ohne Grund. Die hatten Neid, weil andere so großzügig waren und spendeten und Ansehen hatten. Und das wollten die irgendwie auch haben. Und völlig ohne Grund, ohne dass es Gott das wollte oder sonst was, haben die dann knallhart die Gemeindeleitung und auch die Geschwister belogen. Und die beiden sterben dann. Und wir sehen also auch, dass die Gemeinde von innen durch unreifes, ungeistliches Verhalten schon angefangen wird, auch zersetzt zu werden. Und beides, dieser Segen, wo Gott Aufbrüche schenkt, gibt es immer beides auch Hand in Hand. Es gibt es nicht ohne. Das sehen wir in der ganzen Heiligen Schrift. Und das gilt es erst einmal wahrzunehmen, dass Gemeindeleben eben nicht immer nur rosig ist und schön, das ist es auch, sondern dass es immer auch handfeste Herausforderungen gibt. Und in beidem möchte Gott wirken und seinen Segen weiter fließen lassen. Und jetzt gibt es zum ersten Mal erwähnt nun Lukas, dass es auch innerhalb der frühen Christen, die waren etwa knapp, die Apostelgeschichte sagt etwa 5000 Leute groß zu der Zeit, zwei verschiedene Gruppierungen gibt, die sogenannten griechischsprachigen Juden und die hebräisch sprechenden Juden. Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Ihr könnt hier sehen, Jerusalem, wo die Gemeinde ist. Es gibt dann also in Anführungszeichen Ureinwohner, also Juden, die wirklich auch im Land Jerusalem, in Israel lebten, die dort schon immer lebten. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Es gab schon seit der Zerstreuung der Juden, der sogenannten Diaspora, 500 vor Christus, weil das Volk ungehorsam geworden war und in die Welt verschleppt worden war, nicht nur nach Babylon hier, sondern Juden sammelten sich dann im ganzen griechischen, dann später auch römischen Reich an. Das sind alles historische Befunde, wo es Synagogen gab, wo also Juden schon in der ganzen Welt lebten, im griechischsprachigen Reich. Das waren dann die Hellenisten. Und wir lesen ja auch zur Apostelgeschichte, dass die zu den großen Festen Israels reisten, die nach Jerusalem. Deswegen bekehrten die sich da auch an Pfingsten. Deswegen auch das Sprachwunder, damit Gottes Botschaft in die ganze Welt kommt. Und es gab aber damals, ist auch nachgewiesen, dass viele, vor allem alte Ehepaare, wenn die wussten, wir haben jetzt unsere letzten Meter vor uns, die Juden war es ganz wichtig, dass sie im Heiligen Land begraben werden. Übrigens deswegen war es so wichtig, als die Geiseln befreit wurden, dass die nicht im Gazastreifen reden, sondern dass die Leichname rausgegeben werden, um auf jüdischem Boden, dem Heiligen Land, begraben zu werden. Daher kommt das. Und wenn Menschen nun älter waren, Ehepaare, sind die dann auch aus dem Reich, aus dem Römischen Reich wieder gezogen, um ihren Lebenabend in Jerusalem zu verbringen und dann eben dort zu versterben. Die sprachen aber eben Griechisch, wie die Weltsprache damals war. Die kamen aus anderen Kulturen. Die Hellenisten waren viel weltoffener. Die hatten also schon diesen Prozess der Inkulturation, sich mit anderen Religionen auseinanderzusetzen, Freundschaften zu pflegen mit Menschen, die nicht denselben Glauben teilen. Da waren die alle schon viel weiter als die Christen, die in Israel selber lebten, die nur unter sich waren. Und ihr könnt euch vorstellen, das waren also Sprachprobleme. Und so kommt es dann eben nun, deutet Lukas schon an, zu kulturellen Herausforderungen, weil Menschen aus anderen Kulturen kommen. Und jetzt aber auch, das Tolle war nun, alle hatten die gemeinsame Erfahrung gemacht, der Geist Gottes hat uns berührt, wir glauben gemeinsam an Jesus Christus und wir sind durch die eine Taufe, gehören wir nun zur Familie Gottes. Und sie wussten das alle, wir gehören jetzt zusammen. Wir merken aber, da gibt es so viele kulturelle Unterschiede, wir wollen damit und müssen damit irgendwie klarkommen. Und dann kam es eben zu dieser Herausforderung, dass sie dann auch an den, wenn dann eine Frau zum Beispiel oder ein Mann meistens starb, die sind irgendwie anscheinend, Männer sterben auch damals schon früher, weil die nicht so gut auf sich achten, war die Frage, wer versorgt dann eigentlich die Witwen? In der Regel war es die Familie. Wenn sie aber zu Christus gehörten, gab es auch schon Trennung in der Familie, dass sie dann wirklich mittellos dastanden. Und anscheinend gab es dann in der ersten Gemeinde wirklich auch so eine Art Diskriminierung, dass man merkte, dass die Ureinwohner von Israel oder auch von der Gemeinde diejenigen, die aus dem griechischen Reich kamen, wirklich benachteiligt haben. Also eine handfeste erstmal Krise und eine echte Not, denen die Witwenversorgung und auch eine tägliche Lebensmittelausgabe und wöchentliche Kleidungsausgabe ist für die damalige Zeit schon belegt. Das war völlig normal im Judentum, auch in der Urgemeinde. Aber da werden jetzt eben Menschen ausgeschlossen. Und das wird vor die Apostel gebracht, zu Recht. Und sie merken auch, ja auch, das ist eine echte Not. Wir schließen hier Menschen aus, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht im Sinne Jesu, wir müssen hier was ändern. Und sie merken, wie tun sie das? Sie beteiligen die Gemeinde, sie machen sich Gedanken, sie beten darüber, wie können wir dem begegnen. Sie machen dann einen Vorschlag, komme ich nachher noch drauf, sucht euch 7 Männer aus, die kommen dann zufällig genau, nicht nur zufällig, genau aus der benachteiligten Gruppe. Sie holen also die Menschen, wo es Probleme gab, in die Mitte auch der Gemeinde, um dieser Not auch Abhilfe zu schaffen. Und so wird ein guter Weg gefunden, dann, dass die Gemeinde auch weiter leben und auch wachsen kann. Herausforderungen annehmen und gestalten. Der Punkt, der mir so wichtig geworden ist diese Woche, ist, es ist ja Gott, der diese Krise herbeigeführt hat. Es gibt ja manche Krisen, die kommen durch menschliche Unreife, Spaltungen in der Gemeinde, Gruppierungen. Hier kommt das, weil Gott Menschen in sein Reich berufen hat und zur Familie Gottes hinzufügt. Und die Christen wussten, wir gehören nun zu der einen Familie Gottes und wir bleiben auch beieinander. Wir wissen aber auch, es ist schwierig. Wir wollen aber Lösungen finden. Und es ist dann wichtig, dass wir damals wie heute Lösungen finden für die Herausforderungen, die Gott schenkt. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, welche Sachen, ich bin jetzt 15,5 Jahre hier, haben uns in dieser Zeit irgendwie bewegt. Ich weiß noch ganz am Anfang, wir hatten noch ein Holzklavier in der Gemeinde stehen, als ich kam. Und dann haben wir relativ schnell alles auf Elektrosachen umgemodelt und ich weiß, boah, das hat aber einigen echt erstmal Bauchschmerzen gemacht, ne? Lautstärke im Gottesdienst und ich meine das gar nicht böse, aber das waren echte Themen. Wir merkten auch dann, unsere Gemeinde war nicht mehr so familiär. Früher kannte man jeden in der Gemeinde oder spätestens nach 3 Wochen wusstest du, ah, da ist ein Neuer gekommen, das ist der XY, der ist jetzt irgendwie dabei, gibt auch Vertrautheit. Je größer eine Gemeinde wird, dieses Heimatverlustgefühl, dass ich nicht mehr jeden kenne, ist völlig berechtigt. Das darf man haben. Aber es ist ja Gott, der die Gemeinde wachsen lässt und die Frage ist, ob wir uns auf diese Herausforderungsprozesse einlassen. Ich weiß auch, dass ich noch in vielen Kleingruppengesprächen auch geführt habe, manchmal auch Klagen, boah, wir kümmern uns nur noch um die neuen Leute. Was ist mit denen, die aber schon länger mit dabei sind? Haben wir viel darüber diskutiert. Ist auch gut so. Und da sind wir miteinander unterwegs. 2015, durch die Flüchtlingskrise. Ich weiß noch einen Freitagabend, wie ich mit 50 Iranern im Gemeindehaus saß. Völlige Überforderung. Keiner wusste, wie das geht. Wollten alle getauft werden. Wie funktioniert sowas? Völlige Überforderung. Menschen aus einem anderen Kulturkreis, das macht Sorgen. Und die ganzen, dann als die Übersetzungen in der Gemeinde kamen, ja, was wurde da? Boah, das ist uns zu laut, dass hier doch die Phase jetzt auch noch hier gemurmelt wird. Ne? Ihr kennt das alles. Nein, für euch war das kein Problem, ich weiß. Alles kein Problem. Haben wir sofort gerne angenommen. So. Das Entscheidende ist, Gott hat doch das geschenkt. Gott fügt Menschen zur Gemeinde hinzu. Und das fordert uns heraus und es ruft uns alle auch aus unseren Komfortzonen heraus. Allesamt, miteinander. Diejenigen, die neu dazukommen und diejenigen, die auch schon da sind. Und was wir lernen können, ist, dass wir das mutig und auch beherzt aus Gottes Hand annehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das größere Ziel Gottes, dass Gott seine Königsherrschaft unter uns bauen möchte, dass das immer das Wichtigste und Oberste ist. Wenn wir das wegstreichen, dann geht es wirklich nur noch um meine Befindlichkeiten, um meine Art, wie Musik gemacht wird, ob man die Hände hebt oder nicht, ob man sich aufsteht oder hinsetzt oder nicht. Darum darf es im Kern nicht gehen, sondern es geht um Gottes Sache und es geht darum, dass wir uns als Gesamtgemeinden auf diese Prozesse einlassen. Auch, dass wir jetzt hier schon 3,5 Jahre in der MCS sind, vorher wir haben 3,5 Jahre 2 Gottesdienste gefeiert, das sind keine leichten Herausforderungen. Aber es ist, weil Gott uns diese Herausforderungen schenkt in der Gemeinde. Gott hat Menschen hinzugefügt und wir gestalten sie. Wir sagen nicht, okay, nee, das soll alles so bleiben, dann machen wir jetzt hier einfach einen Stopp im Gemeindeleben. Es soll so bleiben, wie es ist. Und auch alle Herausforderungen, die wir letztes Jahr hatten mit, wo soll ein Standort von einer Gemeinde sein, das strategische Denken, wie soll eine größere Gemeinde aussehen. Das sind alles Dinge auf dem Weg, mit denen wir uns beschäftigen müssen, für die wir auch noch nicht die fertigen Antworten haben, sondern die sich Stück für Stück ergeben, mit allen Störfeuern und auch Fragen, die damit verbunden sind. Aber das möchte ich lernen und das möchte ich uns auch ermutigen für die nächsten Schritte, die anstehen. Die Herausforderung, wo Gott Wachstum schenkt, aus seiner Hand zu nehmen, sie beherzt anzupacken und zu gestalten. Darauf liegt ein großer Segen, wie wir noch sehen werden. Ein zweites, was mir wichtig geworden ist, was wir lernen können, ist, dass fokussiert Leben, Leiden und Dienen. Die Apostel erkennen sofort die Not und wissen, stimmt, wir müssen hier etwas tun. Sie merken aber auch sofort, diese Not ist nicht unsere persönliche Aufgabe. Sie gestalten das, sie delegieren es nun. Und das muss jeder von uns im Leben klären, nicht jede Not auch, die an dich herantritt, ist eine Aufgabe für dich. Die kann eine Aufgabe für dich sein. Und wenn du sie Jesus im Gebet hinhältst, wirst du spüren, ob er dich daran beteiligen möchte. Aber nicht jede Not, die an dich herantritt im Leben, ist auch deine Aufgabe. Aber es gilt es zu prüfen. Und jetzt genial, Verse 2 und 4. Die Apostel sagen, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten. Jetzt kommt's. Und darüber den Dienst der Verkündigung der Botschaft Gottes, von der sie wussten, das ist jetzt unser Punkt in dieser Zeitgeschichte, das ist unsere Aufgabe von Gott, wenn wir sie vernachlässigen würden. Das heißt, wenn wir uns dafür entscheiden würden, das jetzt auch noch selber zu tun, vernachlässigen wir das, wozu wir uns wirklich berufen wissen, auch vom Herrn. Darum seht euch um nach Männern, sie delegieren die Aufgabe, damit der Not geholfen wird, damit sie sich fokussieren können. Und dann Vers 4. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet, Prio 1 Gebet, und auf die Verkündigung des Wortes Gottes konzentrieren. Auch das Wort konzentrieren heißt ja nichts anderes, das stellen wir ins Zentrum unseres Lebens. Das sind unsere zwei wichtigsten Prioritäten, für die wir da sind. Wenn man natürlich die Apostelgeschichte liest, dann merkt man, Mensch, die Apostel haben ja noch viel mehr gemacht. In den ersten Jahren wurden die von dem Zwölfergremium geleitet. Aus diesen Zwölfern stachen nochmal drei hervor, Petrus, Jakobus, Johannes. Und wir sehen, können in der Apostelgeschichte lesen, die haben auch die Finanzen verwaltet. Alles, was zur Gemeinde gebracht wurde, wurde geschaut, wie können wir es gut gerecht verteilen. Das war also auch ihr Job. Wir sehen, dass sie seelsorgerlich ganz viel unterwegs waren, dass sie die Herausforderung der Gemeinde ernst genommen haben, mit Menschen im Gespräch waren und die hatten alle auch noch Familie. Alles. Und wir haben diese Woche einen Kurs gestartet in unserer Gemeinde, Dein Leben, Deine Spuren. Und da gibt es eine schöne kleine Übersicht. Und vielleicht ging es den Aposteln, wie uns auch manchmal im Leben, wenn wir schauen, was so alles an Anfragen, an Nöten uns begegnen, kann man sich manchmal so fühlen wie diese Person hier, dass im Leben zig Anfragen und Nöte in unserem Leben hineinkommen. Und wir fragen uns manchmal, wo soll ich denn bitte schön meinen Schwerpunkt setzen? Und dann kann es uns manchmal so gehen, so ein kleiner Merksatz, ohne Fokus gehe ich unter in der Ablenkung, mein Leben zerrinnt und ist unheimlich schwer zu gestalten. Wie finde ich denn nun meinen ganz persönlichen Fokus im Leben, wozu ich da bin? Das Spannende ist nun erstmal, dass ich wissen muss, wozu hat Gott mich berufen und auch begabt, dass ich mein Leben anschaue, wie viel Zeit habe ich, wie viel Kraft habe ich. Das muss ich ja immer wieder neu auch aushandeln. Und das ist in den Lebensphasen sehr, sehr unterschiedlich. Als junger Mensch, wenn ich noch nicht viel Verantwortung habe, kann ich mich viel mehr ausprobieren, kann mich zeitlich investieren. Es ist was anderes, ob ich verheiratet bin oder mein Leben allein gestalten muss, ob ich Kinder habe, wie viele die da sind, ob ich Kinder mit Beeinträchtigung habe, ob ich Eltern habe, die ich zu pflegen habe, die ich mich kümmere. Unser Leben ist so unterschiedlich und das gilt es ernst zu nehmen. Gott weiß das ja auch. Und ich muss immer wieder im Gespräch mit meinem Herrn, darum ist das Gebet der absolute Fokus, immer das ein Stück weit neu mir erbeten, Herr, was ist jetzt auch in meiner Lebensphase? Was sind meine zwei, drei Punkte, die ich auf jeden Fall leben möchte und die ich nicht vernachlässigen möchte? Und erst im Gebet, deswegen ist der Fokus so wichtig, empfange ich, wofür ich da bin und finde ich auch die Kraft, in der heraus ich dann dienen kann, dass ich weiß, Herr, was sind meine Herzensanliegen, wofür lebe ich gerade, welche Begabungen habe ich und wie möchte ich die, in welcher Kraft möchte ich die ausführen. Darum geht es, einen Fokus zu finden im Leben. Und das Spannendste ist nun, woher wissen denn Warum ist denn das Gebet das Allerwichtigste? Die Apostel haben es ja von ihrem Meister, von Jesus, gelernt. Wenn du in die Evangelien schaust, liest du immer wieder, Jesus, alle wollen was von dir. Hunderte Anfragen, heile den noch, klär noch diesen Konflikt. Und Jesus konnte manchmal ohne Probleme 50 oder 100 Leute stehen lassen. Und er ging ganz woanders hin. Warum? Weil er im Gebet mit seinem Papa im Himmel empfangen hatte, was heute an diesem Tag für ihn dran war. Das haben die Apostel hunderte Male gesehen. Jesus war in einer Tiefe, wie wir Menschen es nicht können, mit dem Vater verbunden, dass er wusste, wofür er an den einzelnen Tagen da war, welchen Menschen wendet er sich zu und welchen auch nicht. Jesus hat auch Grenzen gesetzt, er war auch begrenzt, aber er wusste, wozu er da war. Und deswegen ist das Gebet, diese bleibende Verbindung mit Jesus, unheimlich wichtig. Gebet bedeutet sowohl das Gebet im stillen Kämmerlein, aber auch das gemeinsame Gebet mit anderen. Im stillen Kämmerlein, wir brauchen es, dass wir den Frust im Leben loswerden können beim Vater im Himmel. Unsere Verletzungen, die uns andere zufügen, dass die vom Herrn ausgeweint werden, damit wir keine bittere Wurzel in uns haben. Im Gebet lieben wir Gott und lassen uns lieben. Lassen uns auffüllen den inneren Tank, aus der heraus wir dann auch mit Kraft dienen können und leben können. Dass die Dienste, die wir tun, das Kinder erziehen und predigen und Technik machen und Rasen mähen, da gibt es ja nichts Wichtigeres oder Unwichtiges, dass es in einer tiefen Verbindung mit dem Herrn geschieht. Daraus empfange ich Kraft. Und dann auch das gemeinsame Gebet. Wir alle sind dazu auch berufen, mit anderen Christen zu beten, unseren Gruppen, im Leitungskreis, in unseren Teams, wo wir uns formen für die Gemeinde. Woher kommt denn die Einheit in der Gemeinde? Sie kommt, indem wir uns gemeinsam auf Jesus ausrichten, es empfangen. Mir geht es sehr oft so, dass wir haben manchmal so viele Anliegen in der Gemeindeleitungssitzung, es ist gut, vorher zu beten. Oftmals in den Gebetsgemeinschaften klären sich manche Dinge schon innerlich, werden Prioritäten gesetzt und du merkst, okay, das ist nicht so wichtig, das ist wichtiger. Da ist ein unheimlich großes Potenzial, was es zu heben gilt. Wenn wir das Gebet rausstreichen aus unserem Leben, dann wird unser Leben harmlos, kraftlos und auch ziellos. Warum ist das Gebet noch so wichtig? Sie sprechen auch von einer doppelten Verbindung, auch von Gebet und ihrem Dienst, dem Wort der Verkündigung. In den Evangelien lesen wir zigmal, Jesus predigte mit Vollmacht. Nicht so wie die anderen Schriftgelehrten. Mir geht es jetzt nicht um Bashing auf die Schriftgelehrten, sondern es geht um die schlichte Erfahrung, dass Menschen predigen können, ein und denselben Text, das ein und dasselbe Wort. Und einmal fällt es dir ins Herz und da ist Kraft und Liebe und du kannst dasselbe predigen und es ist todrichtig und es berührt niemanden. Jesus lebte, was die Bibel Vollmacht nennt, im Griechischen exousia, das heißt wörtlich übersetzt aus dem Sein heraus, aus dem Sein in Gott. Jesus predigte nicht nur von der Liebe Gottes, er repräsentierte sie in seiner Person, er liebte. Jesus predigte nicht nur die Barmherzigkeit, er war barmherzig. Er predigte nicht nur die offenen Arme des Vaters im Gleichnis vom verlorenen Sohn, er selbst hatte die offenen Arme. Und unser Dienst bekommt nur da Kraft, wo wir in der Verbindung aus Jesus heraus dann auch unsere Dienste tun. Ganz egal, ob wir Technik machen, ob du dich in der Arbeit mit Kindern oder mit den Royal Rangers hier engagierst. Das muss immer wichtig bleiben, dass das im Herzen bleibt. Nur so hat Gemeinde Kraft. Streich Gebet heraus, die Beziehung zu Gott und unser Leben wird harmlos, wird kraftlos, wird ziellos und das Feuer in der Gemeinde ist weg. Deswegen ist es wichtig, dass sowohl nicht nur Gemeindeleitung, sondern dass wir miteinander in unseren Gruppen darauf achten, dass wir uns anfeuern und auch darauf achten, Mensch, verbringst du genügend Zeit mit dem Herrn? Hast du dein stilles Kämmerlein, wo du deinen Frust loswerden kannst? Hast du deine Tankstellen, wo du dich füllen kannst mit der Liebe Gottes, dass du auch in Krisensituationen dich aufräumen lassen kannst vom Herrn, um dann mit Liebe weiterzugehen? Das dürfen wir nie vernachlässigen. Ansonsten kann man wunderbar nach außen schön wirkende Gemeinschaften bauen. Kann sogar Gemeinde Jesus ohne Jesus bauen, das ist das Dramatische. Das wird aber keinen Bestand haben. Deswegen ist es so wichtig, dem Gebet, der liebenden Beziehung zu Gott die oberste Priorität zu setzen und dann immer wieder auch dein Leben anschauen zu lassen, Herr, was ist jetzt in meiner Lebensphase mit meinen Begrenzungen, die ich habe, mit meinen Stärken, was ist jetzt mein Fokus? Und ein letztes, Hingabe, Charakter und Kompetenz, drei unaufgebbare Kriterien eigentlich für Mitarbeit in der Gemeinde. Das ist nun spannend, jetzt ist diese Not da, der Dienst an den Tischen, so heißt er wörtlich übersetzt, muss getan werden, aber von welchen Menschen wird er denn ausgeführt? Da könnte man ja eigentlich jeden und jede eigentlich für nehmen, oder? Spannend, auch hier, wir spüren, hier ist jetzt nun eine Zeitenwende in der Heilsgeschichte gekommen oder Geschichte Gottes mit den Menschen. Davor noch die letzte Nachfolge vom Apostel geschah durch Los. Da wurde also nicht die Gemeinde gefragt, wen haltet ihr jetzt geeignet für einen Apostel, sondern wir sehen nun, der Geist Gottes ist in der Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger Jesu, der Gemeinde Jesu, und sie werden nun beteiligt, dass sie ihren Verstand und ihre Augen werden geheiligt unter dem Geist Gottes, und die Apostel sagen, jetzt schaut ihr euch nun in der Gemeinschaft um, unter euch in eurer Mitte. Nach sieben Männern war noch jüdischer Kulturkreis, in anderen Kulturkreisen waren Frauen auch dabei, die drei Kriterien haben. Und welche Kriterien nennen sie nun? Völlig sehr spannend, einfach, sie sollen einen guten Ruf haben. Also, die sollen Menschen sein, auf deren Worte du dich verlassen kannst. Und das haben die auch schon gezeigt, sowohl in ihrem Familienleben oder als Ehemann, Ehefrau oder im Beruf. Das sind Menschen, die keine verbrannte Erde hinterlassen, wo sie sind, einfach mal abdampfen oder ständig für Streit sorgen, sondern sie fördern die Gemeinschaft. Es sind Menschen, über die auch Menschen, die sonst jetzt keine Christen sind, sagen können, Mensch, die haben, das ist ein verlässlicher Typ, mit dem kannst du gut zusammenarbeiten. Das sind Menschen des Friedens, vor denen brauchst du auch keine Angst haben, du kannst mit denen reden. Die sind gesprächsbereit. Also erstmal ganz basale Kriterien, die gelten in der Antike übrigens für jede Person des öffentlichen Lebens. Das ist gar kein Unterschied. Und sie gelten selbstverständlich auch für Menschen, die einen verantwortlichen Dienst in der Gemeinde haben. Einen guten Ruf. Menschen, die teamfähig sind, die nicht ihr eigenes Ego ständig in den Vordergrund stellen, sondern die sich wirklich auch erweisen, Mensch, ich kann mich einfügen in eine größere Gemeinschaft. Jetzt das zweite Spannende. Seht euch um nach Menschen, die erfüllt sind voll Heiligen Geistes. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie sehe ich denn, dass ein Mensch voll Heiligen Geistes? Läuft der immer so rum? Macht er die Bewegungslieder mit in der Gemeinde oder nicht? Ist das ein Kriterium? Sicherlich nicht. Aber das Neue Testament kennt da so ein paar schöne Kriterien. Ich nenne mal ein paar. Ein Mensch voll Heiligen Geist, der wird sagen, Jesus ist mein Herr. Denn das kann man ohne den Heiligen Geist, dass ich eine tiefe Begegnung mit Gott hatte, nicht sagen. Jesus ist der Kyrios, der ist Herr über die Weltgeschichte, der ist Herr über meine Sünden, der ist Herr über mein Scheitern, der ist größer als meine Ängste und Verletzungen. Das schönste Bekenntnis, Christus ist der Herr, das ist das Erste. Ein Mensch mit dem Heiligen Geist, der wird Gott als Vater anbeten. Denn Paulus sagt, niemand kann Gott liebevoll Papa nennen, das ist ein Geschenk, was der Geist Gottes in uns macht. Machen nicht wir, das macht Gott. Und dann, woran siehst du, dass ein Mensch voll Heiligen Geistes ist? Wenn man sich die Früchte des Geistes anschaut, die er in unserem Leben wachsen lässt, dann siehst du, dass ein Charakter eines Menschen, dass du liebevoller wirst, freundlicher, barmherziger mit dir und mit anderen, gütiger mit dir und anderen. Großzügiger mit dir und anderen. Menschen, die treuevoll ihre Beziehungen leben. Treue ist eine Frucht des Geistes Gottes. Den Mut, sanft zu sein. Sanftmut, Frucht des Geistes. Und die Mut, tollste Frucht des Geistes, finde ich, Kraft zum Verzicht. Letzte Frucht des Geistes, Kraft zum Verzicht. Dass du nicht immer deine eigenen Ansichten durchdrücken musst, dass du auch deine Emotionen im Griff hast, deine Worte, das sind die Früchte des Geistes. Daran kann man sehen, dass ob ein Mensch seinen Charakter, seine Persönlichkeit formen lässt von Gott. Und das soll nicht, es geht überhaupt nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass man das in einem Menschenleben auch nach außen hin ablesen kann. Und wer mit dem Geist Gottes lebt, der wird immer die Familie Gottes, die Familia Dei, lieb haben. Der wird nicht sagen, es ist nicht alles einfach bei uns, aber der wird die lieb haben und der wird sich dafür einsetzen, dass die Familie zusammenbleibt. Der wird nicht für Spaltungen sorgen, sondern der wird sich positiv, konstruktiv einsetzen. Ganz wunderbare Kriterien, voll mit Heiligem Geist. Und dann noch zwei Kompetenzen, von Gott geschenkte Weisheit und auch Einsicht, denn das brauchten die für diesen herausfordernden Dienst, denn die mussten dann Menschen prüfen, gehören die zu unserer Gemeinschaft, sind die berechtigt nun, dass wir ihre Witwen versorgen, so eine Art antikes Rentensystem. Wir hatten ja nicht noch so ein Sozialsystem wie wir, was übrigens aus dem jüdisch-christlichen Gedankengut geflossen ist, Klammer zu. Die mussten das prüfen, die mussten verschwiegen sein, die mussten Menschen sein, denen man sich anvertrauen konnte. Und wir sehen also, das sind unaufgebbare Kriterien für Mitarbeit in der Gemeinde. Hingabe an Jesus und Hingabe an die Menschen, Hingabe an die Familie Gottes. Ein Charakter, der sich vom Geist Gottes formen lässt. Es geht nicht um Perfektion, aber dass du einen Menschen anspürst, der lässt sich umgestalten von Gott. Und dann auch die Kompetenz, dass du deinen Musikdienst, ja, musst du Klavier für spielen können, ist schon wichtig, oder was auch immer. Aber es kommt nie nur im Christlichen auf die Kompetenz drauf an, das ist das Entscheidende, sondern vorgesetzt ist die Hingabe an Jesus und an die Gemeinde und der Charakter, der sich vom Heiligen Geist formen lässt. Dann wird aus einem Dienst, egal wie der aussieht, ein geistlicher Dienst, der Gemeinde auferbaut, der Jesus ehrt und wo Menschen wirklich aufgebaut werden. Und da ist egal, ob du Technik machst, ob du Kaffee ausgibst, ob du dich um Kinder kümmerst, ob du um Menschen betest, ob du dich um Kranke und Sterbende kümmerst, ob du Kinder erziehst oder was auch immer du tust. Wenn die Hingabe da ist und ein Charakter, der sich formen lässt, dann wird aus diesem Dienst ein geistlicher Dienst. Und das ist wichtig, dass wir dafür auch in der Gemeinde Sorge tragen, dass wir eine Kultur leben, in dem das wachsen kann. Dass wir Menschen immer wieder helfen, auch ihre Beziehung zu Jesus zu leben, ihnen zu helfen, dass ihr Charakter geformt wird, dass die Familie Gottes im Blick genommen wird und dass man dann aber auch Menschen hilft, ihre Kompetenzen in den konkreten Aufgabenbereichen auch zu schulen. Darauf kommt es in der Gemeinde Jesu an. Ich komme zum Schluss. Noch zwei kleine Seitendinger. Jetzt merkt man, jetzt werden 7 Menschen gewählt. Die Apostel leben ganz pragmatisch. 7 war die Größe eines Synagogenvorstandes im hellenistischen Reich. Völlig normal. War auch ein gutes Gremium, um solche Aufgaben zu gestalten. Auch genügend Unterschiedlichkeit, auch Rechenschaftspflicht, aufeinander Acht geben. Ist also nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist auch Klugheit, einfach durchaus probieren. Auch da ist man sehr pragmatisch. Und nun, wenn man die Liste der 7 Männer liest, Stephanus, Philippus und Nikolaus und noch andere, alles griechisch sprechende Christen, die aus der Gruppierung kamen, wo die Klagen herkamen. Das heißt, sie nehmen Menschen aus dieser Gruppe, wo es Unzufriedenheit gab, weil sie konnten deren Sprache sprechen. Das konnten die 10-mal besser, als die Apostel es je getan hätten. Und die Gemeinde wird nun wachsen, weil die missionarischen Kräfte gehen vor allem aus dieser griechischsprachigen Gruppe aus. Stephanus wird der erste Märtyrer der Gemeinde. Philippus wird der erste Missionar nächste Woche, der den Kämmerer aus dem Sudan bekehren wird. Wir sehen also, dass die Gestaltungskraft, die Erneuerungskraft, auch die sendende Kraft geht. Da nimmt Jesus sich die Menschen, die aufgrund ihrer kulturellen, geschichtlichen Prägung schon mehr Weltoffenheit hatten, die Freundschaften zu Menschen aus dem nichtjüdischen Kulturkreis pflegten, die auch schon den Prozess der Inkulturation des Evangeliums gegangen sind, mit denen hat Jesus angefangen. Und da hat er erstmal auch nicht die überfordert, die Ureinwohner in Jerusalem, sage ich jetzt mal, die eher für sich dachten, die hat Gott also auch nicht überfordert, sondern er hat mit den Menschen angefangen, die das schon mitbrachten. Und der letzte, der Nikolaus, die Deutschen sagen Nikolaus, Nikolaus heißt er, Geistbegabung schützt vor Scheitern nicht im Leben. Der Nikolaus ist ein toller Christ in dieser Zeit. Er wird später zu einem der ersten Sektenführer in den Christen, den sogenannten Nikolaiten, die den Geist überbetonten und den Körper abwerteten. Das führt dann dazu, dass sexuelle Ausschweifungen, er wird dann ein Lehrer später davon werden, dass es kein Problem ist, mit wem du schläfst, mach das ruhig, es kommt nur auf den Geist an, Körper wird abgewertet und der Herr Jesus wird dann ein ernstes Wort mit den Nikolaiten sprechen in der Offenbarung. Aber das nur nebenbei. Also Geistbegabung, wenn ich die habe, heißt noch lange nicht, dass ich auch meinen Lauf irgendwie gut vollende. Ich komme zum Ende. Was passiert also, wenn man als Gemeinde Herausforderungen annimmt und gestaltet, fokussiert lebt und auf Hingabe, Charakter, Kompetenz achtet, dann nutzt Gott das, dass Gemeinde auch weiter wachsen kann. Die Botschaft Gottes, heißt es am Ende, breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir, auch wenn wir krisenhafte Situationen in unserer Gemeinde erleben, die durch Wachstum kommen, dass Gott schenkt, dass wir spüren, hey, Gott wird etwas Gutes daraus machen, wenn wir es auch beherzt annehmen und gestalten. Wir sehen auch hier, Gott ist der eigentliche Missionar und Gott wird dafür sorgen, dass seine Botschaft sich verbreitet. Am Anfang hat Gott schon längst 500 vor Christus durch die jüdische Diaspora im ganzen griechischen und dann auch römischen Reich Synagogen entstehen lassen. Diese Menschen waren schon Teil der Jerusalemer Urgemeinde. Jetzt geschieht mit dem Pfingstereignis, die Menschen kommen zum Glauben, bringen ihr Glauben schon längst in diese Orte. Und jetzt das Spannende, wenn man sich schaut, wo Paulus war, welche Gemeinden er gegründet hat. Paulus, er kann schon längst überall, wo er dann im Römischen Reich unterwegs sein wird, kann er schon längst anknüpfen, dort sind die Leute. Er findet ja schon Jüngerinnen und Jünger vor. Deswegen war Paulus auch so erfolgreich. Er ging in die Synagogen. Aber warum? Weil Gott schon 500 vor Christus schon längst angefangen hatte, auch durch die Zerstreuung, durch keine schönen Umstände, seine Botschaft auszubreiten. Wir waren gestern mit den Jugendlichen vom biblischen Unterricht bei der Allianzmission der Theologischen Hochschule, die auch die Missionare und Missionarinnen unseres Gemeindebundes ausbilden und haben auch etwas davon spüren dürfen, wie Gott heute weltweit, man nennt das Reverse Mission, überall in der Welt, in einer globalen Welt, senden Menschen, Kulturen mittlerweile einander. Und jetzt der Trend für unsere nächsten Jahre hier in Deutschland wird sein, dass die Welt zu uns kommt. Macht euch drauf gefasst. Unsere Säkularisierung, die wir hier erleben, der Niedergang von Christentum, wir sind die Ausnahme im weltweiten Kontext. Wir haben vor 500 Jahren, durch Reformation und vieles ging von Deutschland Erneuerung in die Welt aus. Es wird jetzt andersrum kommen. Menschen aus anderen Kulturen kommen zu uns. Und neuer Weg ist auch, dass Menschen aus anderen Kulturen mitarbeiten in unseren Gemeinden, Teil dessen sind und hier das Evangelium wieder teilen, sowohl an Deutsche als auch an Menschen, die hier sind. Ihr Musiker dürft nach vorne kommen und ich möchte dich einfach nochmal fragen, selber, wo möchtest du, was hat Gott dir heute mitgegeben? Wo möchtest du dich vielleicht auch neu mit der Gemeinde verbinden, Herausforderungen annehmen, fokussiert leben und dann auch hingegeben an Jesus leben? Jesus, wir danken dir für diese wunderbaren Geschichten aus der Bibel, die eine tiefe Bedeutung bis heute haben. Wir beten, Herr, für uns auch als Gemeinde, für alle Gemeinden hier in Bochum und auch in der Welt, dass wir das, was an Herausforderungen da ist, auch annehmen, gestalten. Bitten dich für uns selber, dass wir im Gebet unseren Fokus finden und in deiner Kraft Menschen dienen. Wir bitten dich, dass alle Dienste, die wir tun, zu deiner Ehre und zum Segen für die Menschen geschehen. Amen.